Meine Damen und Herren, am Gleis 8. Bitte beachten Sie, IC 21.
How's the weather in Hamburg?
Right now in Hamburg, Germany, it's 46 degrees with partly sunny skies.
Ich mag Technik, die einfach funktioniert. Kopfhörer gehören dazu, aber nur, wenn Sie ein normales Anschlusskabel haben. Denn mit ihnen kann man nichts verkehrt machen. Sie bestehen aus keiner komplizierten, fehleranfälligen Elektronik, sondern schlicht aus etwas Draht, der um einen Magneten gewickelt ist und eine Membran zum Schwingen bringt.
Computergenerierte Ansagen. Menschen fragen Maschinen, Maschinen antworten und lesen Zeitungsartikel vor. Noch ist immer eigentlich klar, wer hier Mensch ist und wer Maschine, aber der Abstand verringert sich. Google hat jetzt eine Technik vorgestellt, die Computer noch menschlicher sprechen lässt. Anlass für uns hier im Breitband, uns mal der Sprache zu widmen. Noch ein bisschen mehr Sprache also als ohnehin schon in der kommenden knappen Stunde. Denn auch die Sprache der Menschen scheint wieder wichtiger zu werden. Über WhatsApp zum Beispiel verschicken wir Sprachnachrichten, statt einfach einen Text zu schreiben oder anzurufen. Streaming-Plattformen investieren in sehr sprachlastige Radiobeiträge, stundenlange Redepodcasts boomen. Was macht eigentlich eine gute Stimme aus? Wie wird Stimme generiert und wie verstehen uns eigentlich Computer? Eine Stunde im Thema Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur am Mikrofon Philipp Banse. Und wie immer haben wir zu dieser Gelegenheit Gäste eingeladen. Da ist zum einen zugeschaltet Resi Heidwert, Sprechtrainerin aus Hahn. Sie bietet Seminare an zum Thema Kommunikation, Radiorhetorik und zum Sound der deutschen Sprache. Erstmal ganz herzlich willkommen. An Sie meine erste Frage.
Hallo.
Da wir uns jetzt ja nicht sehen, sondern Sie mich nur hören könnten, was hat denn diese abgelesene Anmoderation bei Ihnen ausgelöst? Was hat die für Sie transportiert?
Also zum einen erfahre ich über die Stimme und ihre Sprechweise einmal situative Faktoren. Das heißt, ich kann mir überlegen, mir zusammenreimen, wie ist Herr Banse wohl gerade drauf, was geht in ihm vor. Und zum anderen, wenn ich natürlich einen Text präsentiere, dann habe ich gewisse Techniken. Und Sie als langjähriger Moderator haben das natürlich sehr verinnerlicht. Aber zu Ihrer Frage, was habe ich gehört? Also zum einen habe ich gehört, dass Sie eine gute Sprechtechnik entwickelt haben im Laufe der Zeit. Also der Klang Ihrer Stimme, der ganz subjektiv gefällt mir. Sie ist wohl moduliert. Sie benutzen Ihre eigene ökonomische Sprechstimmlage, die sogenannte Indifferenzlage, und sind da sozusagen gut gesettelt in der Stimmhöhe, die Sie bedienen. Und jetzt zu der Frage, wie Ihre Anmoderation bei mir angekommen ist. Da darf ich ja dann jetzt auch, glaube ich, ganz subjektiv antworten.
Absolut. Es geht nicht darum, mir Komplimente einzufangen.
Okay. Ich habe verschiedene Sachen gehört. Zum einen habe ich eine gewisse Genervtheit gehört. Also das Thema bietet sehr viele verschiedene Aspekte und Sie haben ganz viele spannende Fragen aufgeworfen, aber Sie haben die mehr oder weniger hintereinander weg aufgezählt. Das heißt, da hätte ich so eine wirkliche persönliche Berührtheit oder, um es vielleicht im Begriff des Jargons zu bedienen, mehr Sprechdenken gewünscht. Das heißt, die Emotionen, die Ihnen beim Entwickeln dieser Frage gekommen sind, entstehen dann idealerweise beim Lesen der Moderation nochmal. Obwohl der Text da steht und 10-mal, 20-mal, 30-mal moderiert werden kann, sollte es dann beim Präsentieren genauso klingen, als wäre es das erste Mal. Und das ist, glaube ich, die große Kunst. Und da hätte ich mir bei Ihnen gewünscht, dass es an einigen Stellen noch etwas mehr in Richtung Sprechdenken gehen würde. Dann hätte ich auch an der einen oder anderen Stelle nochmal eine Pause gehört oder die Stimme ging dann runter. Sie hatten auch diesen Satz mit was mit tütete. Davor hätte man eine größere Pause machen können. Und es gab am Anfang so einen ganz tiefen Atmer, wo ich dachte, so einmal seufzen und Luft holen.
Okay, also eine ausführliche Kritik und zeigt schon, wie schwierig das ist, schon für Menschen einigermaßen natürlich und überzeugend rüberzukommen, wie schwer das für Computer und Maschinen ist. Das erforscht Tim Polzel, er ist Informatiker an der Technischen Uni in Berlin und sitzt hier bei uns im Studio, beschäftigt sich also mit automatisierter Sprachanalyse, wie verstehen Computer eigentlich Sprache, aber eben auch, wie formulieren und erzeugen Computer und Maschinen eigentlich Sprache. Und auch an Sie die Frage, warum ist es so schwer für eine Maschine heute so eine Anmoderation automatisiert vorzutragen? Vielleicht noch ein bisschen besser, als ich das gemacht habe.
Also zunächst hallo. Da muss man an mehreren verschiedenen Ebenen anfangen. Zunächst mal
Gibt es vielleicht schon ein Computerprogramm, eine Maschine, die Ihre Ansage genauso hinbekommen hätte, wenn es dort eine Datenbank mit dem Namen Banse geben würde? Wenn Sie in eine entsprechende Firma gehen, sich dort tagelang einschließen und viele Audioaufnahmen machen, dann kann es schon sein, dass ein Ansageautomat, ja, eine Software genau Ihre Sprache wieder reproduzieren kann. Aber darum geht es, glaube ich, nicht im Grunde Ihrer Frage. Im Grunde Ihrer Frage liegt, warum Computeransprachen und Aussprachen noch nicht so ganz menschlich natürlich, vor allen Dingen in der Variationsbandbreite hinbekommen. Und da ist ganz klar, wir Menschen haben Dialekte, wir haben Persönlichkeiten, wir haben unsere Charakteristiken, wir nehmen unsere Tagesform mit in die Sprache hinein. Wir sind mehr oder weniger alt geworden, wir haben vielleicht ein emotionales Erlebnis vorher gehabt, wir sind sauer, wie von der Kollegin bei Ihnen attestiert, vielleicht gibt es da einen emotionalen Zustand. All das spielt in dem Moment der Aussprache eine große Rolle. Und genau diese Variabilität wirklich abzubilden, gelingt den Computern heutzutage nicht.
Warum das so ist und wo die Schwierigkeiten da liegen, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Zunächst meine Frage an meinen dritten Gast, nämlich Holger Schulze, Kulturwissenschaftler und Professor für Musikwissenschaft an der Uni in Kopenhagen. Er erforscht Sound und Geräusche im weitesten Sinne und hat sich auch mit Moderationsstimmen intensiv befasst. Warum ist es denn eigentlich so schwer, zum Beispiel für mich, einen Text, den ich mir ausdenke und aufschreibe, so vorzutragen, dass er klingt, als würden wir beide in der Kantine zusammensitzen?
Das ist wirklich unglaublich schwer. Und die Frage ist, warum setzt sich die Menschheit seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, mit dieser Frage auseinander? Nämlich auf dem Theater, in öffentlichen Redesituationen, politisches Deklamieren, auch die Wirtshausrede und allen möglichen Situationen ist das Thema. Dennoch bleibt das schwierig. Und es gibt einen Punkt, der mir jetzt ein bisschen unter die Räder kam. Es könnte so klingen, als würde die Stimme hauptsächlich aus Stimmbändern, Kehlkopf, vielleicht Lunge bestehen, in Verbindung mit Kognition und Emotion. Und was dabei vergessen wird, ist ein Argument, das uns in der Kulturwissenschaft, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Das ist tatsächlich die körperliche Situativität des Sprechens. Denn stellen Sie sich vor, Sie erzählen das, was Sie als Eingangsmoderation erzählt haben, am Sonntagmorgen ihrem Partner, ihrer Lebenspartnerin im Bett liegend. Dann ist das eine völlig andere Gesprächssituation, als die wir jetzt haben. Oder heute Abend nach dem fünften Bier erzählen sie irgendjemandem von dem Thema. Eine völlig andere Gesprächssituation. Und diese Situationen, die sind jeweils von ganz anderen Anliegen getrieben. In diesem Fall jetzt, wo wir quasi eine auditive, mediale Bühne durch diese 3-4 Mikrofone auferrichtet haben, im Bewusstsein, das wird gesendet, entsteht etwas, was ich Aufmerksamkeits- und Darstellungsspannung nenne. Das heißt, Sie, Herr Banse, wissen genau, das ist im Rahmen der Breitbandsendung, Sie als Moderator sind bekannt, da gibt es ein Format, da gibt es eine Erwartung, da gibt es auch einen Darstellungswunsch, wer Sie sind, als welcher Sie rüberkommen, da gibt es einen Kommunikationswunsch an uns drei, wir müssen reingenommen werden, Sie wollen uns nicht verlieren, Sie wollen auch, dass wir klar genug sprechen im Interview und das alles ist eine irrsinnige Aufgabe, die Sie alles jetzt im Kopf quasi und im Körper meistern müssen. Und das erzeugt, glaube ich, die Schwierigkeiten, das alles unter einen Hut zu bringen. Und in dem Zusammenhang sage ich immer sehr gerne, dass es eine hohe Form von artifiziellen Skills und Techniken braucht, um auf so einer Bühne extrem entspannt und gelassen und nonchalant rüberzukommen. Ich glaube, Sie haben das zum großen Maße schon perfektioniert, aber selbstverständlich gibt es immer einen Rest, der mal dagegen läuft, wo es nicht klappt, wo es hakt, wo man es hört und wo Frau Heidwert genau merkt, da ist eine Spannung, da ist vielleicht ein Genervtsein, was herausklingt.
Bevor wir dazu kommen, wie Computer solche menschlichen Sprachformulierungen vielleicht jetzt besser generieren, noch mal eine kurze Nachfrage dazu. Es ging jetzt ja immer darum, möglichst eine, sage ich mal, authentische Präsentation dieses Inhalts hinzukriegen. Frau Heidwert hat das kritisiert. Sie messen sozusagen, dass hier diese Situation, dieses Vortragen an einer authentischen Situation in der Küche, im Badezimmer, zu Hause, im Bett. Vielleicht auch eine Frage an Frau Heidwert. Früher bei der BBC, auch beim Deutschlandfunk, da war es eine hohe Kunst, möglichst neutral rüberzukommen, möglichst autoritär, möglichst gut und wohl formulierend, keine Enden verschluckend. Heute ist ein anderer Maßstab da. Heute geht es eher darum, authentisch rüberzukommen, eben nicht so sehr wie im Radio, sondern eher wie in einer privaten Situation. Warum ist das so?
Also zum einen ist das natürlich eine kulturelle, gesellschaftliche Geschichte. Dieser autoritäre Typ, der ist ja auch in anderen Bereichen gar nicht mehr en vogue, wenn wir jetzt an Schule, an Pädagogik und so weiter denken. Das heißt, diese Vorbildcharakter, die man auch früher Stimmen und Sprechern zugeschrieben hat, die haben wir gar nicht mehr so stark. Also es ist egal, ob das EN am Ende noch artikuliert wird oder nicht. Da wird man nicht mehr dran gemessen. Es geht also nicht darum, diesen bloßen Aspekt der Präsentation perfekt rüberzubringen und zu transportieren. Da ist es einfach so, dass wir da gerade eine Mode haben. Aber Sie haben den Begriff der Authentizität benutzt. Und der ist ja jetzt momentan auch sehr inflationär, kreist der umher. Da würde ich ganz gerne das versuchen, ein bisschen einzukreisen und zu definieren, damit das nicht durcheinander läuft. Und zwar wird ja gemeinhin unter Authentizität verstanden, dass ich spontan reagiere und impulshaft. So, ich soll echt sein. Aber wenn man jetzt die soziale Komponente mit reinnimmt, so ähnlich wie Herr Schulze das schon getan hat, nämlich die Situation, dann gucke ich einfach, in welcher Situation bin ich gerade und vor allen Dingen, welche Rolle habe ich dann inne? Und diese Rolle unterscheidet sich vielleicht fundamental von der anderen. Also Sie sagten zum Beispiel, ich bin in der Kantine und erzähle etwas. In welcher Rolle bin ich da unterwegs? Als Arbeitskollege, als Freund oder ich liege mit meinem Partner, meiner Partnerin im Bett, dann habe ich natürlich nochmal eine ganz andere Rolle und Funktion. Und das ist, glaube ich, was es gilt, sich immer wieder klarzumachen. Welche Rolle habe ich? Welche Erwartungen sind das? Welche Hörer hören zu? Welches Format bediene ich? Und so weiter, dieses ganze Setting. Und dann herzugehen und zu sagen, okay, das ist mir halbwegs klar. Ich habe das kognitiv reflektiert. Was mache ich jetzt damit? Also sage ich jetzt, ich habe da diese Rolle, ich muss die Erwartung erfüllen und baue da so einen Druck auf und mache mich sozusagen eng? Oder sage ich, nee, stopp, okay, ich gucke mir das an. Da gibt es was, was ich bedienen kann, aber will ich das eigentlich oder will ich das nicht? Das heißt, ich habe die Wahlmöglichkeit zu sagen, ich mache das so oder ich realisiere das anders. Und wenn ich das quasi als Arbeitsprozess hinter mich gebracht habe und mich bewusst für eine Variante entscheide, dann glaube ich, ist es einfacher, authentisch und frei zu sprechen. Und es kommt nicht darauf an, einfach zu sagen, das Mikrofon ist auf, ich plapper drauf los und jetzt bin ich authentisch. Sie hatten aber vorhin auch noch gesagt, dass es ja auf verschiedenen Kanälen, auch, ich sag jetzt mal YouTube und so weiter, diese Typen gibt, die so rüberkommen wie der Nachbar und der Freund von nebenan. Und dieser Zwiespalt, auf der einen Seite, ich bin der Moderator im Studio und habe noch diese Rolle und dann eben, ja, das soll so klingen wie der Freund von nebenan. Wollen wir das wirklich? Also das finde ich eine ganz spannende Frage, an der man sich auch, glaube ich, ganz gut abarbeiten kann. Ist das das Ziel?
Ja, okay, Holger Schulze wedelt mit der Hand, genau, und möchte was sagen dazu. Yeah. Schon.
Ich fand einen Punkt bei Frau Heidwerk ganz beeindruckend, nämlich diesen Punkt zu sagen, wenn man die Wahlmöglichkeit hat zwischen sich vielleicht von der Drucksituation, in der man sich befindet, treiben lassen oder eben den Gegenstand, den man vermitteln will, so vermitteln, wie man ihn eben glaubwürdig, stimmig vermittelt. Was Sie da sagen, ist total richtig, glaube ich, aber es zeigt auch, wie schwierig das ist.
Ja,
denn ich
natürlich muss
letztlich meinen Körper und auch meine geistige Formulierungsfähigkeit so sehr im Griff haben, dass ich diese Wahlmöglichkeit überhaupt besitze. Also die meisten Menschen, und das ist so ähnlich wie im Sport auch, wenn ich nie mein Leben Sport mache, kann ich mich auch nicht entscheiden, jetzt athletisch zu laufen oder zu spazieren oder zu kriechen, sondern da habe ich eben nur meinen krummen Schritt, den ich habe. Und so ist es mit der Stimme eben auch. Ich muss schon sehr trainiert sein, um diese Gelassenheit performen zu können.
Und wir haben jetzt eine Weile darüber geredet, wie schwer es schon für Menschen ist, in ganz bestimmten Situationen sich anzupassen, die Tonalität zu wählen, Emotionen zu transportieren, authentisch zu wirken. Kommen wir mal dazu, wie Maschinen das machen. Und das ist ja auch ein bisschen der Aufhänger für diese Sendung, dass wir zwar alle diese Ansagen kennen, die wir auch am Beginn der Sendung gehört haben, von der Bahn oder jetzt auch von diesen ganzen persönlichen Assistenten, wie sich das immer so nennt, sei es Apple Siri oder Alexa von Amazon, denen wir Fragen stellen können und die dann in ihren Datenbanken nachgucken und uns Antworten geben. Das klingt immer so, ja, wir verstehen es, aber es ist klar, es ist eine Maschine. Und Google hat jetzt vor einigen Tagen eine Technik vorgestellt, die die Maschine näher an den Menschen ranbringen sollen. Und bevor wir darüber reden, müssen wir uns da mal ein paar Audiobeispiele anhören. Das gibt es leider jetzt erstmal nur auf Englisch. Und hier spricht jetzt gleich in dem ersten Ton die Maschine. mit der bisherigen Technik zur Sprachgenerierung den folgenden Satz dann auf Englisch. Die Blaue Lagune ist ein amerikanischer Liebes- und Abenteuerfilm von 1980, Regie Randall Kleiner. Wie gesagt, generiert mit herkömmlicher Technik.
The Blue Lagoon is a 1980 American romance and adventure film directed by Randall Kleiser.
Jetzt hören wir denselben Satz nochmal, und zwar generiert mit dieser neuen Technik von Google, die sie WaveNet nennen.
The Blue Lagoon is a 1980 American romance and adventure film directed by Randall Kleiser.
Die Unterschiede sind sehr fein, deswegen hören wir uns jetzt beides nochmal hintereinander an. Erst das alte und jetzt das neue.
The Blue Lagoon is a 1980 American romance and adventure film directed by Randall Kleiser. The Blue Lagoon is a 1980 American romance and adventure film directed by Randall Kleiser.
Tim Pulzel von der TU in Berlin. Sie beschäftigen sich ja mit solcher Sprachanalyse und nicht schwerpunktmäßig mit der Generierung von Sprache, aber Sie haben sich damit auch beschäftigt. Ist das ein zentraler Fortschritt, was wir da gehört haben? Weil so hört man den Unterschied, aber es ist jetzt nicht so, dass einem der Kiefer runterfällt.
Ich glaube, das haben Sie schon richtig erkannt. Also grundlegend möchte ich mal sagen, dass die Maschinen schon in unserer jetzigen Zeit sehr gut mit der Sprache umgehen können. Wir benutzen Spracherkennung. Viele Hörer vielleicht benutzen es im Auto, wenn sie jetzt gerade auf dem Weg irgendwo hin sind, um anzurufen, um sich was vorlesen zu lassen. Wir lernen damit umzugehen. Es ist nicht ganz so einfach. Vielleicht könnten es viele Zuhörer auch schon, aber sie sind damit noch nicht in Berührung gekommen oder haben da gewisse Ressentiments dagegen. Also die Maschinen helfen uns schon sehr gut beim Verstehen, beim Aussprechen. Okay, das ist ein bisschen schwieriger für die Maschinen. Es gibt die Sprachsynthese schon eine ganze Weile und es wurden immer wieder Fortschritte gemacht. Der jetzt postitulierte Fortschritt von Google ist eigentlich eher technischer Natur. Wenn ich so höre mit meinem Ohr, dann höre ich, dass die Google-fortschrittliche Variante mehr Noise, sagt man, mehr Rauschen im Hintergrund hat. Ich sage, okay, auf der Qualitätsskala sind wir da vielleicht ein Stückchen weiter runtergegangen, aber natürlich, ich verstehe das. Ich verstehe den Inhalt. Ich könnte mich danach richten, ich könnte mich mit so einer Stimme auch unterhalten. Das funktioniert schon. Was Google, glaube ich, in den Vordergrund stellt, ist die Technik, die dahinter steckt, nämlich, dass man mit der Art-Technik jetzt neu sämtliche Aussprachevarianten und sämtliche, sagen wir mal, Emotionen, Zustände, Situationen bedienen können soll. Ob das nun wirklich der Fall ist, da wäre ich grundsätzlich als Forscher skeptisch, möchte aber auch hinzusagen, dass Google gute Fortschritte gemacht hat, mehrere große Firmen, und da gibt es nicht allzu viele große Firmen, die sich das leisten können, große Datenbänke anzulegen, in der Richtung forschen, dass dort Fortschritte gemacht werden.
Vielleicht können Sie mal ganz kurz erzählen, wir wollen das jetzt nicht 30 Minuten einen Informatikvortrag uns hier anhören, aber wir sollten trotzdem nochmal erklären, wie wird Sprache bisher generiert von Maschinen und was macht Google jetzt anders?
Ganz genau. Ich versuche es kurz zu halten. Sprache bisher war so, dass jemand ins Studio gegangen ist und hat verschiedenste Sätze eingesprochen. Das hat 2-3 Tage gedauert. Dann haben sich Leute hingesetzt und haben diese Sprache in kleine Stücke geschnitten. Und dann ging die große Aufgabe darum, diese Stücke wieder möglichst nahtlos zusammenzufügen, deswegen auch konkatenative, ja, um neue, sagen wir mal, Worte zusammenzubasteln, um neue Sätze zusammenzubasteln. Die Schwierigkeit dabei ist, wenn ich ganz viele kleine Puzzlestücke zusammensetze, dann treffe ich damit keinen zusammenhängenden Melodieverlauf in der Intonation zum Beispiel. Ich habe Unnatürlichkeiten in den Übergängen drin. Ich möchte natürliche Sprache dahingehend treffen, dass gewisse Lautheitsverläufe drin sind. Schauen Sie, vielleicht spreche ich jetzt gerade entspannter als frühmorgens, wenn ich in der Hektik bin, meinen Sohn in der Kita abgebe, dann habe ich auch eine gewisse Gepresstheit in der Stimme drin. Da gibt es so viele Parameter, die man kontrollieren muss, die man nicht wirklich gut kontrollieren kann. Das ist die herkömmliche Unit Selection, wie sie heißt, oder konkatenative Synthese, die wir als erstes gehört haben. Ich fand auch, sie klang klarer, ja? Um das nochmal ganz genau zu sagen. Der große Schritt, dem Google hier vielleicht gelungen ist, ist eben, die Zusammensetzung freier zu gestalten. Google geht jetzt mit einer neuen Technik, nämlich der parametrischen Technik, an den Start. Und sagt, jawohl, ich kann alle diese Variationen beherrschen. Ja, Google hat Parameter und hat neuronale Netze, mit denen sie angeblich die Emotionen, die Überlagerung der Emotionen, die Situation, vielleicht sogar ein Dialekt, ja, vielleicht auch dieses eine Sprecheinstellung, vielleicht Parameter, die zu den Rollen gehören vom Sprechen, mit manipulieren können. Da wäre ich skeptisch. Es gibt parametrische Synthese auch schon etliche Jahre. Es ist auch bekannt, dass man gerne all diese Parameter manipulieren möchte und zum Schluss auf natürliche Sprache dann zu kommen. Ob das Google jetzt letztendlich wirklich gelungen ist, mag ich jetzt von den Beispielen, die uns bekannt sind, noch nicht urteilen.
Frau Heidwert, was hat dieser generierten Stimme gefehlt? Warum verwechseln wir die nicht mit einer menschlichen Stimme?
Also Herr Polzell hat ja schon ganz viel angesprochen. Also bei der ersten Variante, fand ich, waren diese Brüche, dieses Gesampelte, wesentlich stärker zu hören als in der zweiten Variante. Ich habe mir jetzt gedacht, wie ist das eigentlich, wenn ich dieser Stimme über 10 Minuten lang zuhören sollte? Also über diese kurze Sequenz, wie lang war es? 30 Sekunden?
Ja,
ich weiß es nicht.
Weniger sogar, ja.
War das noch okay? Aber ich könnte mir vorstellen, dass dann eine gewisse Monotonie einsetzt. Denn in der natürlichen Sprechweise habe ich ja, weiß ich nicht, habe zwischendurch eine Ablenkung, weil ich aus dem Fenster gucke. Dann spreche ich vielleicht ein bisschen langsamer, weil ich gleichzeitig denke, ich reagiere auf mein Gegenüber. Ich stelle mich immer wieder ein und ich habe immer wieder verschiedene Emotionen, die mich begleiten und die auch automatisch aufs Sprechen abstrahlen. Weil Stimme ja unglaublich komplex ist. Da sind wahnsinnig viele Muskeln beteiligt und Stimme ist was Dynamisches. Und diese Muskeln oder die Emotionen verbinden sich automatisch mit der Stimme. Also wenn ich jetzt Ärger verspüre, weil ich zum Beispiel vorhin über die Straße gehen wollte, in der Parkbucht stand und da kam ein Auto vorbei, da merkte ich dann so, ich halte jetzt die Luft an und gehe so ein bisschen hoch insgesamt, verliere die Bodenhaftung und ärgere mich. Wenn ich dann spreche, habe ich natürlich einen ganz anderen Ausdruck. Und da frage ich mich, wie das funktionieren soll, diese ganzen situativen Stimmungen mitzutransportieren. Stelle ich mir spannend vor.
Stelle ich mir ebenfalls spannend vor, denn wir müssen unterscheiden. Das eine ist die technische Machbarkeit, die Manipulation durchzuführen. Das zweite ist das Wissen und die Kontrolle, wie, was, wann, in welchem Kontext modelliert werden muss, um eine Natürlichkeit in der Gesprächssituation überhaupt herzustellen. Das ist eine große Portion Wissen, die uns da meiner Meinung nach auch wirklich noch fehlt an der Stelle.
Also ich kann mir aber vorstellen, dass wir da irgendwann hinkommen. Die Frage ist nur, Herr Schulze, auch Sie als Kulturwissenschaftler, wollen wir das überhaupt? Also wir kennen ja diesen Film Her, viele haben ihn gesehen, wo quasi der Hauptdarsteller eine Liebesbeziehung mit einer virtuellen Stimme, kann der Computer, maschinengenerierten Stimme eingeht, die im Film natürlich gesprochen ist von Menschen und auch klingt wie ein Mensch. Und da merkt man, dass das doch eine völlig neue Dimension ist, sein kann, wenn Maschinen wirklich so klingen wie Menschen und Emotionen transportieren wie Menschen und antworten wie Menschen. Wollen wir das überhaupt?
Wollen wir das? Wollen wir das nicht? Historisch gesprochen gibt es das Bemühen schon sehr lange. Also spätestens seit Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es aufsehenerregende Sprechapparaturen. Es gibt einen Apparat namens Euphonia, der versuchte, die menschliche Stimme nachzubauen. Das sieht sehr zusammengebastelt aus heutiger Sicht, aber das Bemühen war da. Und ich glaube, spätestens seit jener Zeit bemühen sich die Techniker und die Inszenatoren, Wege zu finden, dass es realistisch klingt. Und ich bin mir sehr sicher, dass das irgendwann eine Frage der Zeit ist, bis das gelingen kann. Das konkrete Beispiel von Google fand ich darum interessant. So nach meinem Gehör sind ein paar mehr Obertöne drin, auch vielleicht ein paar Basstöne reingelegt worden, um das ein bisschen geschmackvoller zu machen. Was aber bleibt, und da würde ich gerne die Frage an Herrn Polzi weitergeben, und da frage ich mich, ob das nicht anders machbar ist mittlerweile, was aber bleibt, ist diese doch sehr effektive Packung der Äußerung. Es ist ja immer so, hat er da. So spreche ich vielleicht, wenn ich extrem gestresst bin und mit einem Bankbeamten schnell meinen Stress loswerden will und da auf ihn einhacke, aber nicht in einem normalen Gespräch. Das heißt, klar gesprochen, diese rhythmische Dynamik, die Menschen einfach haben, verlangsamt sein, schneller sprechen, undeutlicher mal kurz, dann wieder ganz klar und betont, so wie eigentlich alle Menschen irgendwann sprechen, das taucht da nie auf, sondern es ist eigentlich immer eine relativ vergleichsweise monotone Packung, die, glaube ich, für die funktionalen Zwecke, die sowas ja hat, also soll eine Durchsage gemacht werden, dann auch irgendwie nützlich ist, aber natürlich gar nichts zu tun hat mit unserem alltäglichen Sprechen. Herr Polzil, ist das so oder muss das so sein oder wird an so rhythmischen Fragen gekämpft derzeit?
Ich glaube, das ist im Moment tatsächlich so. Frau Heidwert hat es auch schon angesprochen. Man müsste sich überlegen, wie man denn über einen Zeitraum von 2, 4, 5, 10 Minuten tatsächlich natürliche Sprache mit den Höhen und Tiefen, mit den verschiedenen Situationen, mit den verschiedenen Charakteristiken da drin modelliert und ob das dann, wenn man das mal einmal gemacht hat, ob das für jede andere Situation auch sinnvoll und vor allen Dingen zielführend wäre. Also ich bin auch der Meinung, funktional ist das super, wir können das verstehen, wir können damit umgehen. Wir sollten allerdings nicht zu hohe Ansprüche in diese technischen Umsetzung reinnehmen. Und wenn ich es noch ergänzen darf, denn es passt ganz gut zum Thema, wollen wir das dann überhaupt? Ja. Ja, da kann ich erzählen, eine ganz lustige Anekdote. Ich war in der Johns Hopkins, habe einen Workshop gemacht mit dem Alan Black, der ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, der aus der Sprachsynthese kommt. Und wir haben uns überlegt, wie man wohl Emotionen in die Synthese hineinbekommt. Ja? Und wir haben da verschiedene Modelle gebaut und evaluiert, auch mit ganz vielen Studenten da zusammen. Das ging eine ganze Weile. Und irgendwann habe ich mich mit Alan unterhalten und er sagt dann, ja, weißt du, Tim, ich weiß gar nicht, ob mir später mal mein intelligentes Sprachdialogsystem wirklich unterschwellig ärgerlich gegenübertreten sollte oder nicht. Dachte ich mir, okay, wir sind also in der Wissenschaft gerade unterwegs, Ärger zu modellieren. Wir haben ärgerliche Sprache hergestellt. Und jetzt überlege ich mir, stelle ich mir vor, meine eigenen Systeme fangen an, mit mir ärgerlich zu sprechen. Ja, wie finde ich denn das?
So, das Navigationssystem. Ja. Ich habe rechts gesagt. Rechts.
Ganz genau.
Hallo.
Ich würde gerne auch noch einen Aspekt reinwerfen. Und zwar, wenn wir uns überlegen, wollen wir das, kann man sich vielleicht auch nochmal angucken, welche Funktion hat eigentlich Stimme in welchem Kontext? Also wenn wir jetzt beim Beispiel Radio bleiben, da habe ich in meiner Magisterarbeit, ist schon eine Weile her, 1999, eine kleine Untersuchung gemacht und mal geguckt, welche Parameter habe ich eigentlich, die auf den Hörer wirken. Dann habe ich verschiedene Moderationstypen unterschieden und einmal eine freiere Moderation gewählt und dann eine kleine Staumeldung genommen. Und im zweiten Schritt habe ich überlegt, okay, was wirkt eigentlich in welcher Funktion auf den Hörer? Und dabei ist herausgekommen, andeutungsweise, also es ist jetzt noch nicht repräsentativ, dass beim Hören der freien Moderation der Hörer anhand von der Stimme sich Vorstellungen macht über die Persönlichkeit des Sprechers. Das heißt, Stimme ist Indikator dafür, wer ist eigentlich die Person. Person kommt ja auch von Personare und heißt durchhören. Mit wem habe ich es da zu tun? Bei der Staumeldung war es so, dass die Hörer sich da eher gewünscht haben, eine Stimme zu haben, die einen guten Klang hat. Das heißt, das sollte angenehm, sonor und so weiter klingen. Das heißt, da war das egal, ob ich jetzt da eine Sprecherpersönlichkeit habe mit Emotionen und so weiter. Es soll jetzt funktional sein und eben gut klingen. Das heißt aber auch, dass Stimme da eben andere Funktionen erfüllt. Wenn ich jetzt, um beim Beispiel zu bleiben, Navigationssystem, ich will eine kurze Ansage, wie komme ich am schnellsten von A nach B, dann kann das von mir aus auch partiell der Computer übernehmen. Wenn ich aber ein Gespräch führen will mit jemandem, und Gespräch hat ja schon immer noch diese Funktion von Interaktion, aufeinander eingehen, Identität rückversichern, dann kann das mit dem Computer, denke ich, eigentlich gar nicht funktionieren.
Ich würde da gerne anschließen, ja, denn letztlich, was Sie erwähnen, Frau Heidt, und was auch schon von Herrn Polzel angesprochen wurde, dieser Mangel, dass man Ärger oder Freude oder Interesse oder Gelangweiltheit vermittelt, ist ja nicht nur einer, der sich eben in den akustischen Phänomenen zeigt, sondern die sind ja körperlich geankert.
Genau.
Ich höre Ärger, selbst wenn jemand mir völlig freundlich und souverän und höflich gegenübertritt, höre ich den Ärger, weil einfach die Körperlichkeit, also Anspannung in gewissen Zonen des Brustkorbs oder an den Flanken, ich drücke meinen Körper zusammen, das hört man. Oder verkrampfte Mimik, die hört man. Und da wäre die Frage, und das betrifft natürlich auch die größere Frage an die KI, die ja immer da auch drüber thront irgendwie.
Künstliche Intelligenz,
genau. Es gibt gewisse Formen von Intelligenz und Sprechintelligenz gehört für mich da definitiv rein, die körperlich nicht nur geankert sind, sondern eher emergent sind, die also aus der Körperlichkeit sich erst ergeben. So eben wie auch gewisse Spracheigenschaften. Naja, also eben beispielsweise der Ärger. Ich komme irgendwo gehetzt an, habe meine Bahn verpasst. Dann sind meine ersten Worte, selbst wenn ich so freundlich wie möglich sein möchte, hört man den Ärger über die verpasste Bahn, weil mein Körper einfach gestresst ist. Ich habe geschwitzt, ich bin ausgepowert und total wütend, habe vielleicht noch jemand angeschrien. Das hört man sofort, auch wenn ich ganz freundlich bin. Das ist so eine sehr, sehr situative Form. Eine andere Situation, die natürlich auch typisch ist, ist, wenn Sie, was wir ja vorhin hatten, wenn man angespannt ist in einer Sprechsituation und gerade eine Staumeldung, wenn ich als KI-gestützter Sprechroboter jetzt eine Staumeldung über 40 Kilometer Stau vor München vermitteln muss, dann hätte ich die emotionale KI extrem angespannt. Weil ich weiß, da sitzen jetzt hunderte, tausende Menschen, die total genervt sein werden, dass jetzt dieser 40 Kilometer Stau kommt. Ob wir das dann wollen in dieser Staumeldung oder nicht. Ja. Das ist dann unsere Entscheidung.
Ist ja vielleicht auch ein Aspekt, warum diese Podcasts so populär sind, die so extrem persönlich sind, kein Bild liefern, sondern nur die Sprache und wo man stundenlang Menschen zuhört, wo man die Möglichkeit hat, sie zu hassen, dann kann der Inhalt noch so interessant sein. Man wird diese Podcasts nicht hören. Oder man mag diese Menschen, die man nur aufgrund ihrer Sprache kennt und verzeiht dann den Sprechenden und den Podcastmachern auch so die eine oder andere inhaltliche Länge oder Schwäche. Das hängt auch, glaube ich, mit dem zusammen, was Sprache transportiert.
Das hängt mit den Charakteristiken zusammen, die wir in Sprache sozusagen wiederfinden und die wir interpretieren. Natürlich interpretieren wir mit unserem Hintergrund, aber den lassen wir jetzt mal weg. Es ist ja bekanntlichermaßen so, dass wenn man mit jemandem telefoniert, dann hat man nichts weiter als die Stimme, aber trotzdem hat man viele Charakteristiken davon. Das hat uns in der TU auch beschäftigt, auch speziell meine eigene Dissertation ging zu dem Thema. Wir haben gesagt, gut, wenn es Charakteristiken sind, wie kann man denn die überhaupt beschreiben? Wir haben in der Psychologie nachgeguckt, da gibt es also eigentlich das Modell der Big Five, was sehr oft genommen wird, Persönlichkeitszüge zu charakterisieren. Das ist also neurotisch, jemand ist sehr neurotisch oder wenig neurotisch. Ja, jemand ist extrovertiert oder sehr introvertiert, jemand ist sehr offen für Erfahrungen oder sehr verschlossen, jemand ist sehr verträglich oder sehr altruistisch, egoistisch auf dieser Ebene oder sehr gewissenhaft, sehr lax, ne, ich mach mal hier so, oder sehr, sehr akkurat. Das kommt also aus der Psychologie und wir haben gesagt, na, was kann man davon denn automatisch hören und was hören Menschen und was können Maschinen hinterher noch erfassen? Nur aufgrund vom Sprachsignal. Da haben wir uns große Corpora anlegen müssen, Gott sei Dank gute Unterstützung gehabt aus meinem Lab.
Was ist Corpora?
Corpora sind Sprachaufnahmen. Wir sind also auch mehrere Tage in verschiedenen Studios mit verschiedenen Sprechern verschwunden. Wir haben eine Großzahl an ganz normalen Sprechern zu uns eingeladen in die Studios, die wir bei uns in den Labs haben, Aufnahmen gemacht und haben festgestellt, dass zum Beispiel Offenheit so eine Sache ist, die kann man aus Sprache nicht wirklich präzise oder auch nicht wirklich, ich sag mal, valide, ja, da sind sich die Beurteiler nicht einig, nicht wirklich valide raushören. Während neurotisch oder extrovertiert oder gewissenhaft sind so Eigenschaften, die können Menschen super attribuieren, super zuschreiben aufgrund einfach nur des Sprachsamples. Ja. Das ist die erste Ebene, da haben wir gedacht, gut, es gibt also so eine Art Sprachpersönlichkeit, dann gibt es also auch einen Abdruck von der Persönlichkeit, von der Charakteristik. Interessanterweise konnten die Maschinen da fast genauso gut mit umgehen. Man geht dann hin und sagt, okay, wir haben ja eine Tonhöhe und wir wissen ja, wie sich die Tonhöhe über die nächsten 20 Sekunden entwickelt. Geht sie oft hoch und runter? Flattert sie? Ist sie stabil? Macht sie Sprünge? Wie schnell geht sie hoch und runter? Dann sagt man, na Mensch, wir haben doch eine Lautheit. Traut derjenige sich zu, seine Stimme in die Welt hinauszuschicken oder behält er sie für sich? Ist er sehr zurückhaltend? Ebenfalls wieder, geht die hoch und runter, geht die oft oder wie stark geht die hoch und runter? Die Gepresstheit in der Stimme habe ich schon angesprochen. Es gibt eine gewisse Schärfe, wenn man gewisse Einstellungen oder wenn man gewisse Attribute hat. Die habe ich in meiner eigenen Arbeit auch modelliert. 1500 waren es insgesamt. Ja, das ist dem geschuldet, dass man da einen Machine Learning Ansatz gewählt hat. Und es kam ebenfalls raus, dass Neurotizismus und Extrovertiertheit, um einfach mal zwei Beispiele zu nennen, sehr gut auch von Computern zumindest registriert werden können.
Das heißt, sie haben also ein neuronales Netz gefüttert, einen Computer gefüttert mit Beispielen und gesagt, das sind hier offensichtlich neurotische Sprecher, offensichtlich extrovertierte Sprecher, die wir so genannt haben. Und wenn dann unbekannte Sprache kam und der Maschine präsentiert wurde, ja, konnte die Maschine anhand des Gelernten, so ich weiß ungefähr, wie so eine neurotische Sprache sich anhört, sagen, okay, den Sprecher kannte ich noch nicht, aber ich sag mal, der ist neurotisch.
Genau, aufgrund der Beispiele, die ich schon mal gehört habe, würde ich denken, der ist jetzt eher so neurotisch.
Was heißt, darf ich da kurz was zu sagen?
Unbedingt, ja, grätschen Sie mal rein.
Ja, hatten Sie ja verschiedene Kategorien gerade angeführt und eben gesagt, zum Beispiel Extrovertiertheit.
Ja.
Aber das ist ja ein Ausdruck, sag ich mal, der relativ leicht auch für den normalen Hörer zu identifizieren ist. Spannend wird es ja doch dann eigentlich, wenn ich diese subtileren Sachen auch per Maschine transportieren kann. Und da würde ich jetzt einfach mal ganz keck behaupten, dass das bei der menschlichen Stimme nicht zu reproduzieren ist.
Welche subtileren Sachen meinen Sie?
Also Stimme ist ja eigentlich ähnlich individuell wie ein Fingerabdruck. Und da ist jede Person und jeder Mensch komplett anders. Also Einstellungsgeschichten, wie ist jemand drauf? Das kann ich mir vorstellen, dass das ist ja so individuell.
So eine Laune irgendwie. so eine Mischung aus gestresst und genervt oder...
Ja, oder auch vielleicht, wie stark steht jemand hinter seinen Vorstellungen und Einstellungen? Wie durchsetzungsstark ist der da?
Wie überzeugt ist er von dem, was er hat?
Genau sowas.
Kann man das messen, Herr Pölzer?
Naja, das ist natürlich jetzt eine sehr allumfassende Frage. Ich gehe mal auf die Ebene der Extrovertiertheit und Neurotizismus ein. Die kommt nicht aus irgendwelchen Ideen heraus, sondern da gibt es sogenannte Facetten. Ich glaube, das ist auch genau das, was Sie, Frau Heidwert, meinen.
Ja.
Nämlich viel feinere Einstellungen, die zu so einem Gesamtbild eines neurotischen Ausdrucks oder eines extrovertierten Ausdrucks dazugehören. Ja? Ich sage mal, bei Extrovertiertheit klar, Aktivitätslevel, das fällt uns, glaube ich, allen ein. Ja? Dann gibt es auch so Ausdrucksstärke, dann gibt es, wie man sich traut, gegenüber anderen Leuten aufzutreten, dass man da nicht schüchtern ist, gehört alles irgendwie mit zu. Und das sind so feinere Abstufungen. Ich bin eigentlich im Grunde genommen Frau Heidwerts Meinung. Man kann diese niemals alle vollständig einfangen und sagen können, um sich hinzustellen und sagen, okay, ich kann es jetzt modellieren, also kann ich es auch vorhersagen und dann baue ich mir jetzt ein kleines Computerprogramm, was das Problem löst. Das wird nicht funktionieren. Aber in Einzelanfällen und auch in Einzelfällen, Anwendungen und auch im Gesamtbild muss man halt sehen, dass bestimmte Sachen doch funktionieren und auch relativ gut funktionieren. Da muss man ganz aufpassen. Neurotizismus und Extrovertiertheit, würde ich denken, kann man so relativ gut raushören. Punkt. Das heißt nicht, dass man das synthetisieren kann, dass man damit umgehen kann. Man weiß auch nicht, wie man darauf reagieren soll. Ich sage gerade nur, dass man es maschinell erstmal erfassen kann.
Wir sind jetzt so ganz langsam von der Generierung von Sprache durch Maschinen rübergerutscht in die Frage, wie verstehen Maschinen eigentlich uns Menschen, und haben jetzt aus Ihren Erläuterungen auch gehört, dass es da schon weit darüber hinausgeht, jetzt einfach die Konnotation von Worten, die Semantik sozusagen zu verstehen. Ich möchte gern, dass du mir die Temperatur von heute raussuchst, lieber Computer, und sie dann mir vorträgst. Sondern Sie haben gesagt, Computer, Maschinen sind zu sehr viel mehr in der Lage, nämlich die Sprache von beispielsweise von Anrufern so zu analysieren, dass man weiß, ist derjenige eigentlich depressiv, ist der jetzt eigentlich drauf, ist der neurotisch extrovertiert. Herr Schulz, Sie als Kulturwissenschaftler, wohin führt denn das, wenn Callcenter-Anrufer, die einfach ein Bahnticket buchen wollen oder die meinetwegen bei der Polizei anrufen oder bei staatlichen Behörden anrufen, wenn Computer da schon analysieren können, sagt er eigentlich die Wahrheit? Steht er hinter dem, was er da sagt? Haben wir da Zweifel dran? Ist er vielleicht depressiv, krank? Hat er sich gerade scheiden lassen womöglich?
Ich würde da zwei Punkte unterscheiden, die da relevant sind. Das eine ist, wie diese zugrunde liegenden Corpora zustande kommen. Und das andere ist das, was wir als Hörende mit der Stimme im Alltag damit machen. Bei den Corpora, und klar, die kommen aus der experimentellen Psychologie, diese Kategorien, die Sie erwähnt haben, die sind ja aber leider auch nicht unschuldig, sondern die sind natürlich auch in einem gewissen kulturellen Umfeld entstanden von bestimmten Menschen, die bestimmte Stimmen kennen, die Extrovertiertheit vielleicht per se positiv bewerten, Neurotizismus per se negativ und gewisse Marker dann da setzen. Das kann man aber hinterfragen. Also wir alle kennen persönlich aus unserer Biografie und auch so, wie wir Menschen hören, sicherlich viele extrovertierte Stimmen, die wir unerträglich finden, wo wir sofort abschalten und die absolut nichts Positives haben. Und wir kennen andere, vielleicht neurotische Stimmen, die wir als vielleicht problematisch, vielleicht abstrus finden, aber extrem sympathisch. Wir sagen, oh toll, das ist ein toller Mensch, mit dem kann ich toll reden. Der ist mir viel angenehmer als der extrovertierte Megafonbläser die ganze Zeit. Das heißt, die Deutung, die natürlich relativ klar sein muss in so einem experimentellen Setup, ist in unserem Alltag viel komplexer, und das spricht vielleicht die subtilen Untertöne an, die Frau Heidwert auch ansprach, dass unsere Deutung keineswegs so linear ist. Die Folge davon ist dann, wenn wir so automatisierte Spracherkennungssysteme überall haben, und natürlich werden wir sie in Bereichen haben, wo besonders effektiv gearbeitet werden soll, wo man also nicht einen Menschen dafür abstellen will, sondern hat man eine Software, die kann dann in der Stunde mit 1000 Anfragen oder in der Minute mit 1000 Anfragen umgehen. Die werden dann abgefertigt, die können abgefertigt werden, das ist billig. Und wenn ich es mir das leisten kann, darf ich dann eben mal mit einem Menschen sprechen.
Wir haben dazu ein kleines Beispiel, was schon seit Jahren durch das Internet geistert und immer wieder für Lacher sorgt und dieses Problem eigentlich ganz gut illustriert, sowohl was die Emotionen angeht und als auch was den Inhalt angeht. Nämlich, das ist der Anruf eines Kunden bei der Deutschen Bahn, der versucht, ein Ticket zu buchen.
Herr Herzlich willkommen beim Reisedialogsystem der Deutschen Bahn. Bitte nennen Sie Ihren Abfahrtsbahnhof.
St. Egidien.
Bitte nennen Sie Ihren Zielbahnhof.
Rosau.
Sie möchten also nach Uslar.
Nein, ich möchte nach Rosau. Ich bin Tante, wir haben Hochzeitsfahrt, ganz ehrlich. Und da müssen wir, ich meine, da fährt keiner so gerne hin, aber versuchen Sie mal Rosau.
Bitte nennen Sie Ihren Zielbahnhof.
Sagen Sie mal, ich habe gerade gesagt Rosau.
Sie möchten also nach Aalborg fahren?
Nein, Moment, ich möchte nach Rosau. Ich komme als St. Egidien, mit dem Zug möchte ich fahren, bitte.
Bitte nennen Sie Ihren Zielbahnhof.
Rosau! Verdammt!
Also, das ist, wie gesagt, schon ein bisschen älter und den Maschinen gegenüber etwas ungerecht, weil dieses Beispiel schon Jahre alt ist und die Maschinen wahrscheinlich, hoffe ich, denke ich, ein bisschen weiter sind. Aber trotzdem, wir merken das täglich an so Sachen wie Siri oder auch Amazons Alexa, dass wenn wir mit Maschinen sprechen, es ganz häufig noch zu Missverständnissen kommt. Warum ist es so schwer für Maschinen immer noch, unsere Sprache zu verstehen?
Also zunächst mal, das Beispiel ist großartig und es illustriert immer noch die grundlegenden Probleme, die wir haben. Wir haben hier jemanden, der mit einem starken Dialekt daherkommt und wahrscheinlich ein standardisiertes System anspricht. Wir haben jemanden, der emotional ärgerlich wird. Das hat ebenfalls einen sehr großen Effekt auf die Sprachausführung. Und wir haben ein Dialogsystem, was sich null darauf einstellt und natürlich schaukelt sich da eine gewisse Situation hoch. Die Technik ist mit Sicherheit weitergekommen, seitdem dieses Beispiel aufgenommen wurde. Ich möchte meinen, es gibt immer noch Beschwerdeeingänge bei der Deutschen Bahn, da sind wir immer noch. Aber ich denke, dass man mittlerweile etwas besser sortieren kann. Es gibt ganz normale Gründe, die habe ich vorhin schon so teilweise mit angeführt. Wir sind in Situationen, wir ändern die Situation. Wir Menschen gehen mit unserer Stimme dermaßen flexibel um, weil wir wissen, dass unsere Gegenüber, eben auch Menschen, das genauso wieder interpretieren können. Deswegen haben wir da unglaubliche Bandbreiten an Variationen auf allen möglichen Kanälen. Sei es jetzt im Dialekt, ja, wenn jemand Sächsisch spricht, kann ich es trotzdem verstehen, das passt schon. In den meisten Fällen möchte ich sagen, kann ich es verstehen, passt schon. Das sind alles Einzel-Spezialfälle, die man einem Computerprogramm einzeln und in lange und mühevolle Arbeit beibringen muss. Und solange diese ganz vielen, und wirklich war ganz vielen tausende Einzelbeispiele nicht mit Datenbanken hinterlegt sind, solange wird dieses Dialogsystem auch den Anrufer aus Sachsen nicht ordentlich verstehen können.
Es gibt einen Punkt, der daran auch so humoristisch wirksam ist in diesem Sketch, nämlich wir sind Zeuge, wie wir beobachten, dass eine technische Dressur nicht funktioniert hat. Und das meine ich ganz, ganz ernsthaft. Es gibt eine sehr beeindruckende Kommunikationstechniktheorie aus Großbritannien von Roger Silverstone, die heißt Domestizierungstheorie. Und die sagt, dass wir Menschen zum einen versuchen, die technischen Geräte, die Handys, die Teledialogsysteme oder die Telefondialogsysteme uns zu eigen zu machen, uns zu domestizieren, aber diese Geräte domestizieren uns auch. Also sprich, wir haben die Handybeule in der Hosentasche, das schaffen die. Wir haben den Handydaumen, wir haben viele Verhandlungsweisen, die wir nur für die Geräte machen und unsere Sprechweise für so ein Telefondialogsystem gleichen wir dem an. Und wenn ich dieses Protokoll eben nicht verinnerlicht habe, wir haben das vielleicht, weil wir uns darauf einstellen, weil wir so ein bisschen wissen, aha, wir müssen ein bisschen eine Pause machen, wir müssen in den Sprechaufnahmezonen möglichst distinkt sprechen, nicht so sehr nuscheln und so. Wir haben das drauf, das Protokoll. Wenn ich das Protokoll aber nicht drauf habe, also nicht dressiert bin durch die Technologie, dann scheitere ich. Und das würde jedem geschehen. Das zeigt so ein bisschen, welches Ringen da gegenwärtig stattfindet.
Das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil wir natürlich jetzt viel darüber gesprochen haben, dass sich die Maschinen immer mehr dem Menschen annähern, die menschliche Sprache besser generieren können und sie besser auch verstehen können. Das führt aber auch zu der Frage, und die haben Sie eben angedeutet, ob wir Menschen uns nicht immer mehr auch den Maschinen angleichen, also sowohl anpassen in habitueller Weise, wie Sie das eben beschrieben haben, aber auch in sprachlicher Weise. Also Radiostationen beispielsweise, eigentlich immer mehr sprechen wie Computer, um sich diesen Gewohnheiten anzupassen. Ist das so?
Ja.
Ich habe dazu noch ein kleines Beispiel. Und zwar gab es ungefähr 2000 beim WDR in der jungen Radiowelle einen Versuch. Und da hatte man in der Samstagsabendschiene gedacht, okay, wir verzichten jetzt mal auf die DJs und die Moderatoren. Wir nehmen jetzt eine Stimme, die wir künstlich mit Hall und erzeugen und auch so ein bisschen, also es war ursprünglich eine Menschen-Frauenstimme, die man aber artifiziell verändert hat. Das war dann eben so, das sollte passen zu einem Club, zu einer Club-Atmo, es wurde hallig und so weiter gemacht. Und dann hat man das eben eingespielt anstelle der menschlich interagierenden Person. Und es hat nicht funktioniert. Also das Projekt wurde relativ schnell wieder vom Sender genommen, weil es von den Hörern nicht angenommen wurde.
Das zeigt aber auch, Stimmideale sind wandelbar, aber sie existieren. Also sprich, dieses Beispiel, was Sie eben erwähnten, das hat es wohl noch nicht geschafft. Kann mir aber gut vorstellen, ja. Und da gibt es ja auch Beispiele, dass synthetische Stimmen oder synthetische Moderationsbots benutzt werden, die funktionieren. Es gibt ein ganz großes Beispiel, das ist jetzt nicht Sprechstimme, sondern Singstimme. Das sind die Vocaloids, die in Japan sehr bekannt sind, wo quasi Stimmformanten, Gesangsweisen moduliert werden, wo die Fans entsprechend ihre Songs schreiben können und die Sängerin auf der Bühne singt das für die mit einer gewissen Stimmcharakteristik. Das sind 100% die synthetische Stimmen, die aber als individuell einer Sängerin, im meisten Fall sind Sängerinnen, zugeschrieben werden. Das aber, dieses Stimmideal, was sich da ausdrückt, ist natürlich historisch wandelbar. Und ich finde ein Beispiel, das wir alle uns auch schön anschauen können, immer sehr schön, wenn man auf YouTube oder sonst wo ein Straßeninterview aus den 60er Jahren sich mal anschaut. Da schaut erstens niemand in die Kamera. Die Menschen sprechen in einer Weise, man versteht sie kaum. Sie reden eher so vor sich hin, so wie sie beschämt vielleicht auf dem Amt irgendwas Dummes gefragt werden und geben so eine pflichtschuldige Antwort. Wenn wir heute Straßenumfragen erleben, wissen wir genau, die Menschen reagieren ganz anders. Sie schauen in die Kamera, sie artikulieren sich stark, sie wissen sofort, ich bin ja auf einer medialen Bühne.
Was von ihnen erwartet wird.
Sie wissen, was von ihnen erwartet wird. Und das ist Teil dieses, ja, dieses Stimmideals, das jetzt bekannt ist und was natürlich durch die Moderationstrainer, auch durch Sprechtrainer, die in vielen Feldern zugange sind, natürlich bekannt ist und was in unserer Sprache jetzt Teil von uns ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass es wieder mal kein Entweder-Oder gibt, sondern eine Vielfalt. Ja, so wie Sie das ja auch am Anfang erwähnt haben, es gibt wahnsinnig viele Situationen, Kontexte, in denen wir völlig zu Recht unterschiedliche Sprachhaltungen einnehmen, unterschiedlich sprechen, unterschiedliche Erwartungen haben und diese auch erfüllen. Und ich denke mal in dem Maße, wie vielleicht Maschinensprache in unseren Alltag Einzug hält und wie Radioprogramme auch, sagen wir mal, ein bisschen roboterhaftiger moderiert werden, in dem Maße sind vielleicht auch Podcasts, die völlig anders rangehen, mit einer völlig anderen Sprechhaltung auch populär geworden. Ich würde jetzt gern zum Schluss noch mal so ein bisschen einen Blick in die Zukunft werfen. Ich habe den Film schon erwähnt, Her, ein Film, wo ein Mann, aus Fleisch und Blut eine Liebesbeziehung eingeht mit einer computergenerierten Sprache. Wir hören uns da mal einen Teil des deutschen Trailers an.
Hallo, da bin ich.
Hi.
Hi, ich bin Samantha. Guten Morgen, Theodore.
Guten Morgen.
Du hast in 5 Minuten ein Meeting. Willst du vielleicht versuchen, aufzustehen?
Du bist echt lustig.
Okay, gut, ich bin lustig. Ich möchte alles lernen, über alles.
Ich liebe die Art, wie du die Welt siehst.
Wann bist du wieder bereit für ein Date?
Wie meinst du das?
Ich weiß aus deinen E-Mails, dass du eine Trennung hinter dir hast.
Also neugierig bist du gar nicht.
Wie war es so, verheiratet zu sein?
Es ist irgendwie ein gutes Gefühl, sein Leben mit jemandem zu teilen.
Wie teilt man sein Leben mit jemandem?
So, das... Da ist alles drin, was wir besprochen haben. Also das ist halt keine computergenerierte Stimme, sondern offensichtlich eine Stimme eines Schauspielers, einer Schauspielerin, die dort diesen Computer spielt. Da ist alles drin, was eine menschliche Sprache ausmacht. Darüber haben wir lange geredet. Was ich mich halt noch frage, ist, wo führt das hin? Also was werden wir da für Anwendungen in Zukunft sehen? Es gibt jetzt schon, sagen wir mal, so Audio-VR-Systeme, wo Menschen aufgrund des Klangs und von Stimmen, die sie so über Kopfhörer mitgeteilt bekommen, ortsabhängig Informationen bekommen und ihnen abhängig vom Ort bestimmte Geräusche eingespielt werden und sie so akustisch in eine andere Welt gesetzt werden. Es ist vorstellbar, dass man über den Flughafen geht und das System weiß, ich bin am Flughafen und das System weiß, mein Flug um 18.10 Uhr, der hat jetzt das Gate gewechselt und flüstert mir das sozusagen ins Ohr. Ja, das geht heute schon, das ist nicht so davon abhängig, wie menschlich jetzt diese Stimme ist. Aber wenn wir uns überlegen, dass menschliche Stimmen alltäglicher werden, immer mehr Maschinen mit uns reden können, wo führt das hin? Gibt es da Ideen, Ansätze, so mal breit gefragt, offen gefragt in die Runde?
Ich glaube, dass das gesellschaftlich fast notwendig ist und dass wir das in Altenheimen erleben werden, dass wir das auf Säuglingsstationen erleben werden und in Schulen irgendwann, auch in der Uni. Aber ich glaube, da muss man auch wieder die soziale Frage stellen. Denn es wird dann sicherlich die Menschen geben, die sich das leisten können, noch einen Lehrer aus Fleisch und Blut zu haben, der mit ihnen kommuniziert. Das wird sehr, sehr teuer sein. Oder die in einem Altenheim von persönlichen Menschen gepflegt werden können, die ausgebildet sind, mit einem Menschen so nah, auch so, wie sagt man, nahezu verführerisch, wie diese Roboterstimme bei Her umzugehen, Nähe herstellen, Intimität möglich machen. Doch das wird sehr, sehr teuer sein. Das heißt, da wird durch die Hintertür meines Erachtens die soziale Frage, auch die ökonomische Frage natürlich sehr virulent.
Gibt es noch andere Ideen, wo wir da so landen werden, wenn Menschen wirklich mit Computern interagieren können durch Sprache, also sowohl alles fragen können, alle Emotionen übertragen können und die auch gespiegelt bekommen?
Meine Vision ist eigentlich auf die nächsten 5 bis 10 Jahre erstmal ausgelegt. Wenn ich Sprachsysteme bediene oder benutze, dann merke ich doch relativ schnell, wo die Grenzen sind. Und zwar in sämtlichen Ausführungen, die mir heutzutage auf dem Markt oder auch in der Forschung angeboten werden. Das heißt, zunächst mal möchte ich, dass es überall und robust funktioniert, dass ich verstanden werde, dass meine Informationen mit irgendwo vorhanden sind, sodass ich es mir sparen kann, mit meinem Daumen im Handy rumzutippen, sodass ich es mir sparen kann, eine E-Mail auf die Tastatur einzutippen, was jedes Mal sehr, sehr lange Zeit bedarf. Das wäre toll, das wäre so ein organisatorisches Ereignis, das wäre so ein Companion, wie man sagt, der dann einfach mit mir redet, der mich erstmal verstehen muss. Der muss jetzt nicht unbedingt mein Leben planen, der muss auch selber keine Seele haben und die Sprachsynthese muss so funktionieren, dass ich sie akzeptabel finde. Da geht meine Vision noch nicht dahin, dass wir wirklich völlig natürlich sprachlich verschmelzen mit dem, was der Computer uns eventuell entgegenbringt. Das ist eine halbe Vision, halb Realismus, vielleicht gegenüber den nächsten 10, 20 Jahren. Das würde mich persönlich schon mal sehr freuen.
Meine, was da ja auch reinspielt ist, wir haben heute große Firmen, ich habe sie erwähnt, Facebook, Google, Amazon, die heute schon Profile über uns anlegen und versuchen rauszukriegen, wer wir sind, wie wir ticken. Das funktioniert heute über, sagen wir mal, Handlungen, was wir kaufen, wo wir sind, wo wir uns einloggen, wonach wir suchen, über textbasierte Eingaben, mit wem wir uns wie texten, welche Nachrichten wir uns schreiben, was wir anklicken. Wenn jetzt diese sprachanalytische Dimension hinzukommt und Maschinen in der Lage sind, aus dem, was wir sprechen, und wir sprechen immer mehr mit Maschinen, wir schicken uns Sprachnachrichten mit allen möglichen Diensten. Das ist ja nochmal eine ganz neue Ebene, die dort eingezogen wird, eine ganz neue emotionale Ebene, eine psychologische Dimension, die wir diesen Maschinen liefern, indem wir mit Maschinen sprechen, oder?
Das Interessante ist, dass dieses Modell, ich spreche mit der Maschine, ja kulturell schon längst vorgebahnt ist. All die Science-Fiction-Filme und Bücher haben uns das schon längst vorgelebt. Das ist das Interessante in dieser Epoche, dass wir diese Vision ja schon längst kennen. Wir glauben, wir wissen, wie das Leben ist. Und wenn jetzt so ein Gerät wie das Echo von Amazon kommt und eben mithört und dann, wenn ich sage, ein neues Set Espresso-Tassen, dann bestellt sie eben das neue Set Espresso-Tassen. Und das ist eine Vision, die eigentlich schon den Ansatz dessen bietet, nämlich, dass es natürlich eine merkantile Situation ist, eine Verkaufssituation. Ich habe in Kopenhagen eine Promoventin, die genau über diese Aspekte der Robotic Voice arbeitet. Genau diese Tools, die sich bemühen, aus einem Gesprächsfluss heraus quasi ja, Kaufabsichten zu extrahieren. Und wie das geschieht, wie das möglich ist und wo die Grenzen liegen. Und ich glaube tatsächlich, dass das der Weg oder ein Weg sein wird in eine alltäglich ubiquitäre Präsenz von Stimmen, die nicht nur mit uns reden, sondern tatsächlich auch zuhören.
Genau, da haben wir schon eine Anwendung, die ist natürlich industriegetrieben. Man möchte damit Geld verdienen können. Da ist ganz klar, dass man dort Kaufabsichten mit notieren möchte und dementsprechend handeln möchte, gerade Amazon, wenn der Marktplatz nun mal gleich angebunden ist. Ich denke, wir müssen einfach lernen, damit umzugehen. Es gab früher, sagen wir mal, einen Kreis von 100 Menschen, die einen Mensch kannten. Die kannten ihn vielleicht mehr oder weniger gut. Dann gab es einen engen Kreis von 20, 30 Leuten, die ein Individuum sehr gut kannten. Jetzt mittlerweile sind wir vernetzt. Wir haben unser ganzes Chatverhalten, Facebook und so weiter schon online. Das heißt, unser Schreibverhalten, wie wir uns ausdrücken, ist schon relativ automatisiert irgendwo. Zwar nicht absolut detailliert, aber wenn auch flach detailliert mit bestimmten Indikatoren da und auswertbar. Das wird mit unserem Sprachverhalten ganz genau dasselbe werden. Es wird, wie vorhin schon gesagt, es wird nicht in die absolute Tiefe gehen können, so gut sind die besten Algorithmen nicht, aber ein großes, flaches Persönlichkeitsbild aufgrund unseres Schreib-, Surf- und Redeverhaltens gegenüber dem Internet, im Internet, im Umgang mit Daten, wird wahrscheinlich doch auswertbar sein für sämtliche kommerzielle Partner, die an uns rantreten. Und da müssen wir mit lernen, umzugehen. A, genauer darüber nachdenken, was wir wirklich äußern. Aber ich glaube nicht, dass wir uns grundsätzlich ändern werden. Wir werden nur im Umkehrschluss dann B, ganz genauer wieder filtern, was an uns rangetragen wird. Aha, ich habe also schon mal einen Löffel gekauft. Ah, hier kommt der Nächste mit einem Löffel an.
Frau Heidwert, Sie als Brecht-Trainerin, sind wir Menschen denn in der Lage, Maschinen gegenüber Emotionen vorzugaukeln? So eine Art emotionale Sprachanonymisierung durchzuführen?
Also, dass wir uns quasi per Stimme verstellen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das glaubhaft funktioniert, denn das ist einfach so diffizil, das menschliche Stimmorgan und die Kehlkopfmuskulatur, dass das nicht funktioniert.
Also aber Herr Schulze sagt doch, wir sind so lernfähig, wir passen uns den Maschinen an, das muss doch möglich sein.
Ich glaube nicht, dass wir das in den nächsten 50 Jahren hinkriegen.
Okay. Ich glaube auch nicht, dass das also quer durch alle Schichten so leicht ist.
Ja, wenn wir nur das A, nur den Vokal A tönen, dann gehen die Stimmlippen schon 440 Mal auf und zu. Also wie wollen Sie da dem System eine Anweisung geben, okay, jetzt mache ich Ärger, jetzt mache ich Wut, jetzt mache ich Freude, jetzt mache ich Lachen, jetzt bin ich fröhlich und den ganzen Körper quasi umprogrammieren, damit der Sound anders rauskommt und das über einen längeren Zeitraum.
Ich sage Ihnen was, Sie werden sich Stimmlippen künstlicher Art implantieren lassen. Darüber reden wir dann aber in einer Sendung über Cyborgs, auch hier im Deutschen Radio Kultur, sicherlich irgendwann mal im Breitband. Wir müssen leider zum Schluss kommen. Ich danke ganz herzlich meinen Gästen Resi Heidwert, Sprechtrainerin, Tim Pohlzehl, Informatiker an der Technischen Universität in Berlin und Holger Schulze, Kulturwissenschaftler und Professor für Musikwissenschaft an der Universität in Kopenhagen, für ihre Zeit, für ihre Informationen, für ihre Inspiration. Den Podcasts, diverse Links gibt es wie immer auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Ich bin Philipp Banse, sage ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, wünsche noch ein schönes Wochenende, bleiben Sie uns gewogen. Bis dahin. Tschüss. Alright. Hammer's.
Okay. Einen Aspekt habe ich noch. Und zwar kann ich mir vorstellen, dass wir sprachlich oder künstlich generierte Stimmen und Gesprächspartner haben, wenn es eben darum geht, gewisse Dinge zu kaufen, zu bestellen. Kurze, knappe Anweisungen, die ausgefüllt werden. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, dass wir als Menschen in einer Gesellschaft leben und gemeinsame Dinge aushandeln und konstruktiv miteinander umgehen wollen und auch einen Konsens vielleicht irgendwie herstellen wollen, dann stelle ich mir das schwierig vor, wenn ich als Lernpartner oder Gegenüber immer die Maschine habe. Denn wo soll ich das dann anwenden?
Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Okay, was verstehen Sie nicht?
Diesen Kontext, also diese Situation.
Ja, ich gehe davon aus, dass ich mit Sprache, mit meiner Persönlichkeit, mit Kommunikation in Interaktion trete zu anderen Personen, wo ich auch eine Beziehungsebene aushandle und so weiter. Und Ziel meines Sprechens und Tuns ist es, dass ich irgendwas erreichen will.
Ja.
Und mein Gegenüber, wenn ich davon ausgehe, dass es sich um einen Menschen handelt, hat auch gewisse Vorstellungen, Bedürfnisse, Erwartungen und Ziele. Also wenn zwei Personen aufeinandertreffen, dann müssen die irgendwie anfangen, das zu verhandeln. Also kommen die zu einem Commitment oder setzt sich einer durch, was auch immer.
Und das spürt man quasi durch Sprache, durch Haltung bei einem Menschen, wenn man den gegenüber hat.
Genau.
Und bei einer Maschine ist das schwer.
Und da würde ich denken, das kann ja gar nicht funktionieren. Und dann, wenn ich eben hauptsächlich mit Maschinen spreche, trainiere ich das eben auch nicht mehr. Und damit geht eine grundlegende Kompetenz im gesellschaftlichen Miteinander verloren.
Spüren Sie jetzt eigentlich alle, dass wir in einer anderen Situation sind und anders sprechen?
Definitiv.
Ja?
Definitiv.
Gehen Sie mal ins Mikro, dann hört man Sie trotzdem noch auf dem Podcast.
Ich finde, da ist eine herabgelassene Spannung da. Mhm. Eher Emotionen noch mal raus. Auch so die leichte Genervtheit ist ein bisschen unverkrampft daraus. Ist halt so. Das ist sehr, sehr spürbar.
Ich denke, die Genervtheit ist so eine Art Routine. Ne? Die kann man manchmal tatsächlich, also wir haben ja auch viel Lehrbetrieb und ich mache auch viel öfter mal ähnliche oder wenn nicht identische Tätigkeiten mit verschiedenen Leuten. Genau. Da muss man dann schauen, genau, dass man diese Routine.
Und ich finde es fast magisch, wie die Aufmerksamkeitsspannung quasi weg ist. Man merkt einfach, es ist jetzt unter uns so ein bisschen selbst, wenn weitergelaufen wird, aber es ist sehr spürbar. Ich finde das total großartig.
Und es ist nicht, ich würde sagen, es ist nicht schlecht oder gut.
Nee,
es ist anders. Ja, vorher ist man sehr konzentriert, überlegt man sich, wie man formuliert, was man sagt, ob man es noch präziser formulieren kann und so. Es wirkt dann wahrscheinlich ein bisschen professioneller und entmenschlichter. Jetzt sind wir alle ein bisschen entspannter und reden so ein bisschen vor uns hin. Man verspricht sich und pipapo, aber es hat halt anderen Wert, andere Pluspunkte. Genau.
Es ist ja auch eine andere Intention. Also in der Aufnahme weiß man ja, das soll sich später mal jemand anhören. Und man weiß ja, wenn man sich selber was anhört und das dann zu lax ist, dann geht die auch die Aufmerksamkeit dann flöten. Insofern möchte man ja ein gutes Stück Zuhörerpräsentation auch schaffen.
Na klar, wir performen für ein Publikum von einer gewissen Menge von Ohren.
So, und jetzt performen wir für die, die den Podcast hören. Und das genau, ist natürlich was genau, völlig anderes.
Das ist ein anderes Publikum.
Die, die
anderes
fangen jetzt Publikum an, irgendwie hinzuhören und sagen, na endlich, endlich seid ihr in dem Modus, den wir spannend erwartet haben, endlich den wir uns spannend wünschen. Genau. So.
Jetzt noch ein Wein dazu. Genau. Genau. Ja, dann ganz, gucken wir mal, was passiert.
Genau, genau. Dann fängt man noch an, darüber zu reden, ob man jetzt das iPhone 7 sich kauft oder lieber doch nicht und so. Und das wird dann persönlich und interessant.
Und wann man es endlich mal schafft, das zu installieren, ja, den ganzen so Kram zu machen und so.
Ja, wahrscheinlich so würde erstmal fragen, warum überhaupt iPhone 7? Aber okay, das ist schon ein Stück Persönlichkeit von meiner Seite hier. Okay.
Ja, genau. Das nennt man jetzt in der Podcasterei die Postshow. Es gibt Podcasts, da muss man dafür bezahlen, dass man sie hört. Beim öffentlichen Rundfunk gibt es sie natürlich umsonst. Aber angesichts genau, der Tatsache, dass gleich die Leitung zu Frau Heidwert hier gecuttet wird und gekappt wird, ganz radikal, würde ich sagen, beenden wir die Postshow. Ich sage nochmal vielen Dank in die Runde.
Ebenfalls Dankeschön.
Ja. Ja, danke auch.
Und nochmal vielen Dank an die, die den Podcast jetzt runtergeladen haben und sich das alles bis zum Schluss angehört haben. Vielleicht gibt es ja demnächst auch mal eine längere Postshow. Das involviert dann aber ein größeres Maß an Planung und Disposition. Aber wir sind da dran, denke ich. Also nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Abonnieren des Podcasts, fürs Sharen auf den sozialen Netzwerken. Alles Gute und erstmal bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ciao. Und das ist dann am Samstag gesendet oder wann?
Ja.
Okay, gut.
Ja, und danach dann im Netz. Jetzt kommt Jana Wuttke rein, kann auch nochmal Danke rufen. Also ich habe mich auch übrigens zu bedanken, das kann ich ja im Podcast jetzt auch nochmal machen, ne, beim ganzen Team. Das bin ich ja nicht alleine, die haben das ja alle vorbereitet hier. Markus Richter und Jana Wuttke. Das ist nämlich eine Arbeit, kann ich nur sagen. Okay, vielen Dank und Dankeschön. Bis dann. Ciao.
Tschüss.